Das Thema, die Macht der Gefühle. So. Das ist eigentlich eine alte Idee. Und die Frage ist halt, ist es auch aktuell? Sie finden Zitate zuhauf, zum Beispiel in der Bibel. Herzensfreude ist Leben für den Menschen. Frohsinn verlängert ihm die Tage. Heutzutage sind auch teilweise andere Religionen sehr populär, gerade bei Intellektuellen. Der Dalai Lama hat eine Vielzahl von Veröffentlichungen gemacht, in denen er genau diese Thesen dann vertritt. Und es ist eben die Frage, ob das heutzutage auch wirklich gilt, ob es wissenschaftlich untermauert ist und ob wir das für unsere Gesundheit nutzen können. Und ich würde gerne als Einstieg einfach ein Experiment mit Ihnen machen. Und deswegen hoffe ich, dass Sie alle die Folie sehen können, wenn Sie die gerade mal anschauen. Das sind doch positive Gefühle, ne? Beeinflussen die auch unser Denken? Lassen Sie mich ein kleines Experiment mit Ihnen machen und es ist nicht gefährlich. Sie müssen auch nicht mitmachen und Sie werden auch nicht verraten müssen, was bei Ihnen persönlich rauskommt. Aber versuchen Sie doch mal, ob Sie mitmachen können und ob das bei Ihnen auch funktioniert. Das funktioniert nicht bei allen Leuten, aber bei den meisten. Schauen Sie sich mal dieses Bild an und bringen Sie es ein. Jetzt zeige ich Ihnen zwei weitere. Und die Frage ist, ich hoffe, dass ihr es unten sehen könnt, die Frage ist jetzt, welches von den beiden unteren Bildern ähnelt dem oberen am meisten? Welches ist am ähnlichsten mit dem oberen? Es gibt keine richtigen, keine falschen Antworten, nur was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Können Sie sich für eins entscheiden? Und falls Sie sich jetzt schon entschieden haben, könnte ich Ihnen jetzt auch natürlich die Auflösung geben. Wie gesagt, es gibt keine richtigen und keine falschen Antworten. Aber unser Denken wird normalerweise von Gefühlen beeinflusst, dergestalt, dass wir, wenn wir eher positive Gefühle haben, aufs große Ganze achten. Und wenn wir negative Gefühle haben, achten wir eher auf kleine Details. Und wie Sie wissen, beides ist wichtig. Wir brauchen auch beides. Das große Ganze wäre hier das Dreieck. Das ist ein Dreieck, das ist ein Dreieck. Die Details, das ist ein Haufen Vierecke, das sind auch lauter Vierecke. Beides ist richtig. Aber das eine macht man eher, wenn man gerade jetzt eher schlechte Gefühle hat, das andere eher nur positive Gefühle hat. Es gibt sogar noch einen kleinen Effekt, dass Leute, die im Durchschnitt häufiger positive Gefühle haben, auch häufiger dann aufs große Ganze achten. Zweites Experiment. Falls das erste nicht geklappt hat, gucken Sie mal, ob das zweite klappt. Was haben diese drei Dinge miteinander gemeinsam? Humor, Pech und Nacht. Welcher Begriff könnte mit allen dreien gleichermaßen verbunden sein? Und eine Antwort wäre schwarz. Schwarzer Humor, Pech, schwarz, schwarz wie die Nacht. Mit positiven Gefühlen kommt man durchschnittlich schneller auf fernliegende Assoziationen. Zu Tisch fällt jedem gleich Stuhl ein, aber zu Pech nicht unbedingt gleich schwarz. Und zu dieser Dreiergruppe auch nicht unbedingt. Den meisten Leuten fällt es dann doch relativ rasch ein. Aber es fällt Leuten, die gerade gut drauf sind oder grundsätzlich eher gut drauf sind, schneller ein. Das ist die Remote Associations Task von Herrn Metnick. Positive Gefühle erweitern das Denken. Man hat mehr Ideen zur Problembewältigung. Daraus resultiert dann irgendwann besseres Bewältigungsverhalten. Die Herausforderung, die das Leben halt so bietet und damit auch eine bessere Gesundheit. Und das ist schon der Kern der sogenannten Broaden and Build Theorie, positive Emotionen. Ich komme auf die nochmal zurück, ich werde sie nochmal richtig erläutern, aber das ist der Kern. Jetzt haben wir gerade geguckt, ob Gefühle das Denken beeinflussen, beeinflussen Gefühle den Körper. Es gibt eine Versuchsanordnung, wo man zum Beispiel Angst erzeugt mit einer klassischen Aufgabe, nämlich öffentliches Sprechen. Das ist für die meisten Menschen sehr angstinduzierend. Es sei denn, sie machen das beruflich die ganze Zeit, so wie ich zum Beispiel, dann geht das schon wieder besser. Aber für die meisten Menschen ist das eine angstauslösende Situation. Man hat das gemacht und dann hat man Kurzfilme gezeigt. Dieses Angst macht natürlich Herzklopfen, man ist aufgeregt. Und dann hat man ganz kurze Filmausschnitte gezeigt und damit die Gefühle beeinflusst. Entweder Richtung lustig, Richtung zufrieden, neutral oder traurig. 4 verschiedene Bedingungen, eher positiv, eher negativ und neutral. Und dann hat man geschaut, wie lange hält die kardiovaskuläre Reaktion, das erhöhte Herzklopfen aufgrund der Angst, wie lange hält das an, in Abhängigkeit von was für eine Art Film die Leute gesehen haben, was für eine Art Gefühl man also kurz ausgelöst hatte. Und bei einem neutralen Film hielt das Herzklopfen eine gute halbe Minute an, 35 Sekunden. Beim traurigen Film waren es über 40 Sekunden und bei lustig und zufrieden waren es 25 Sekunden. Also die körperliche Reaktion, die erhöhte Stressreaktion, die bei einer Angstsituation auftaucht, wird durch Trauergefühle eher verlängert, durch positive Gefühle abgekürzt. Gefühle beeinflussen auch den Körper. Natürlich, für die Neurowissenschaftler unter Ihnen, gehören Gefühle integral, gehört der körperliche Reaktion integral zu Gefühlen dazu. Aber Gefühle beeinflussen tatsächlich eben auch diese körperliche Komponente anderer Gefühle. Ich möchte Ihnen kurz einen Fahrplan vorstellen über das, was ich heute erzählen möchte. Kurz was über Gefühle und Gehirn, aber nur kurz und auch nur deswegen, weil es hier Brain Café heißt. Dann positive Gefühle und Entwicklung, menschliche Entwicklung. Dann positive Gefühle und Gesundheit, und das sollte schon etwas stärker im Zentrum stehen. Ansätze für Erklärung der Dinge, die ich Ihnen vorstelle. Wie kann man das erklären? Und ganz am Schluss, es gibt keine Wundermittel. Ich kann auch nicht an einem Abend alle Probleme lösen oder Ähnliches. Aber es gibt doch 2, 3 Tipps, von denen ich ganz persönlich sehr überzeugt bin und von denen die Wissenschaft auch zeigt, dass es sehr nützlich ist. Und wenigstens die würde ich Ihnen gerne mitgeben nachher. Also, fangen wir an. Gefühle und Gehirn. Ich habe Ihnen ein paar alte Bilder mitgebracht. Ich vermute, Sie werden hier häufig neue Bilder sehen, deswegen habe ich ein paar alte Bilder mitgebracht. Bunte Bilder vom Gehirn gibt es jede Menge und meistens sind auch alle möglichen Zentren eingetragen. Viele dieser Zentren sind gar nicht so genau definiert, wie das scheint, wenn Sie das in einem Buch lesen oder in einem Vortrag hören. Ein Zentrum ist aber eigentlich ganz unumstritten und das ist das Belohnungssystem des Gehirns. Das ist ganz essentiell für Annäherungsvermeidungsverhalten. Das entscheidet darüber, welche Dinge wir aufsuchen, welche Dinge wir toll finden, von welchen Dingen wir vielleicht auch abhängig werden können. Wir wissen inzwischen sogar, wie verschiedene einzelne Neuronen miteinander verschaltet sind, wie die verschiedenen Neurotransmittersysteme zusammenwirken. Es gibt alte Untersuchungen mit Ratten, wo man dann festgestellt hat, wenn man die Elektrode im Gehirn an der richtigen Stelle platziert, drücken die immer wieder auf die Taste. Wenn es die ganz richtige Stelle ist, drücken sie nur noch auf diese Taste und machen alles andere nicht mehr, essen und trinken. Und das hat damals schon weitreichende Konsequenzen gehabt. Also das Belohnungssystem im Gehirn hat natürlich was mit positiven Emotionen zu tun. Etwas neuer spricht man von sozioemotionaler Infoverarbeitung im menschlichen Gehirn. Und da sind wichtig die älteren Strukturen des limbischen Systems, aber dann eben auch der präfrontale Kortex, die vordere Anteil des Gehirns, wo die sogenannten Exekutivfunktionen sehr stark verankert sind. Das wirkt zusammen bei der emotionalen Steuerung. Mit dem Aufkommen oder mit der immer besseren Verfügbarkeit bildgebender Verfahren gibt es immer mehr Bilder vom Gehirn, von Leuten, die gerade irgendwelche Gefühle haben oder auch nicht haben. Und ich habe Ihnen nur ein einziges Beispiel gezeigt, mitgebracht, möchte ich Ihnen zeigen. Hirnaktivität beim Anblick eines geliebten Partners versus eines Freundes. Beides Leute, zu denen man positive Gefühle hat. Und selbst da gibt es noch Unterschiede in der Aktivierung, je nachdem, wo man hinguckt und je nachdem, ob man denn nun einen geliebten Partner sieht. Es macht auch einen Unterschied, ob Sie frisch verliebt sind oder ob Sie schon lange zusammen sind. Wobei das keine qualitative Aussage, nicht? Es ist nur ein Wechsel von der ersten Phase hin zu späteren Phasen. Es macht einen Unterschied, ob Sie als Elternteil Ihr eigenes Kind oder andere Kinder sehen. Und all das ist eigentlich nicht verblüffend. Weil wo soll es passieren, wenn nicht im Gehirn? Von da geht es natürlich runter und tut auch was im Körper. Aber Erklärungskraft hat das so viel nicht. Das zeigt nur, dass wir inzwischen die Methoden haben, um genauer zu schauen, wo welche Systeme denn nun aktiviert sind. Wichtig ist, dass aber nicht nur Aktivierung, sondern auch Deaktivierung da ist. Und im Folgenden werde ich nochmal darauf zurückkommen, dass positive und negative Gefühle unterschiedliche Hirnregionen aktivieren und deaktivieren, die jeweils auch noch andere Funktionen haben und damit auch über das reine Gefühlsleben hinaus natürlich weitreichende Wirkungen haben. Also ich habe es schon erwähnt, erfüllte und enttäuschte Liebe übrigens, hat man auch verglichen, funktioniert, kurze, lange Partnerschaft, mütterliche und romantische Liebe, eigenes versus fremdes Kind, all diese Dinge kann man vergleichen und man sieht dann schöne Effekte. Die bildgebenden Verfahren heutzutage sind typischerweise auf hohe räumliche Auflösung ausgerichtet. Es gibt aber auch die wichtige Zeitdimension, die zeitliche Auflösung ist auch sehr wichtig und das ist die alte Methode nach wie vor sehr relevant, das EEG. Damit haben Sie eine zeitliche Auflösung im Millisekundenbereich und Sie können sehr viele Dinge da untersuchen. Selbst bei sowas ganz Globalem wie dem Spontan-EEG, also nicht mit evozierten Potenzialen auf einzelne Reize, sondern allgemeine Spontan-EEG. Der amerikanische Kollege, Psychologe Davidson hat in seinem Labor eine Vielzahl von Untersuchungen vorgelegt, wo er gezeigt hat, dass Menschen, die habituell positive Emotionen haben, gewohnheitsmäßig eher positive Emotionen haben, dass sie mehr linksseitige Hirnaktivität haben, und zwar ganz vor allem im präfrontalen Kortex. Also vorne gibt es da einen größeren Unterschied. Es tut sich also was im Gehirn, aber wie gesagt, das hätten wir uns eigentlich auch schon vorher gedacht, nicht? Das ist nachher wichtig, wenn man dann wissen will, welche Zentren sind es denn nun eigentlich. Lassen wir uns deswegen jetzt erstmal einen Schritt weitergehen. Positive Gefühle in der menschlichen Entwicklung. Ich fange mit einem bemerkenswerten Einzelfall an. Das ist auch schon ein älterer, der wirklich aber doch beachtlich ist. The Human Touch. Das waren zwei Frühgeburten. Wir haben immer mehr Frühgeburten, weil Medizin besser wird in der Rettung dieser Leben. Aber es ist dann eine Herausforderung, diese Frühgeborenen so zu fördern, dass sie mit möglichst wenig Problemen davon kommen. Dieses waren Zwillinge, Brielle und Kyrie, und sie haben sich nicht gleich entwickelt. Brielle hatte Atem- und Kreislaufprobleme und ließ sich nicht beruhigen. Kyrie, die Sie hier rechts sehen, war 2 Pfund schwerer dann schon und schlief ganz friedlich und entwickelte sich weiter. Sie zeigt etwas, was man Failure to Thrive nennt, also hat sich nicht weiterentwickelt. Und alles, was sie da in der Klinik angestellt haben, hat nicht geholfen, bis eine Schwester was Verbotenes gemacht hat. Sie hat die beiden zusammen in einen Inkubator gelegt. Das war damals verboten. Das ist ein Foto davon. Und was geschehen ist, dass Brielle begann zu gedeihen, nicht mehr Failure to Thrive, sondern hat sie halt Thriving gezeigt. Und die Mädchen konnten dann früher als erwartet entlassen werden. The Human Touch. Allgemein kann man sagen, gemeinsames Betten reduziert Klinikstage. Bei Frühgeborenen, wenn es denn Geschwister sind. Aber zum Beispiel auch bei Menschen, die operiert worden sind. Und wenn es Kinder sind, wenn die Eltern dabei sind. Oder wenn es Erwachsene sind, wenn der Partner dabei ist. Allerdings nicht, wenn die in einer akuten Partnerschaftskonfliktsituation sind. Dann nicht. Ja? Das ist dann wiederum zu selten, um das zu untersuchen. Mir wäre jetzt keine Studie bekannt, wo man das untersucht hat, aber dieses hier waren einige. Also im Grundsatz kann ich das nicht sagen, aber was man weiß, ist, dass menschliche Berührung also eine direkte Gesundheitsdimension hat. Das Handauflegen gilt heutzutage eher als esoterisch, aber ich bin ein Fan von Handauflegen. Ich glaube, dass das wirklich große Effekte hat. Und dieses wäre ein Beispiel dafür. Gehen wir einen Schritt weiter, kommen wir auf die Hirnentwicklung. Es gibt wiederum einen sehr klassischen Versuch und ich zeige gerne alte Versuche, weil die werden zu leicht vergessen. Wir leben in einer etwas modisch angehauchten, schnelllebigen Zeit. Es gibt natürlich auch wichtigen Wissensfortschritt, aber manche Sachen von früher sind ebenfalls sehr wichtig. Heute können wir einfach genauer zeigen, was dieser Herr, der diesen Versuch gemacht hat, schon vor einem halben Jahrhundert gezeigt hat. Harry Harlow, amerikanischer Psychologe, hat kleine Äffchen beobachtet, wie sie bei ihrer Mutter aufgewachsen sind. Dann hat er aber kleine Äffchen auch ohne die Mutter aufwachsen lassen. In einem Versuch hatten die als Ersatz, als Surrogate Mother, eine Stoffmutter und eine Drahtmutter. In manchen Versuchen hat sie nur eins von beiden, in manchen Versuchen hat sie auch noch eine echte Mutter dann dabei. Diesen Versuch hier zeigte sich, übrigens für das körperliche Wohl war gesorgt. Die kriegten genügend zu essen, die konnten klettern, weil kleine Äffchen müssen klettern, es war warm genug und alles das. Was ich hier zeigte, war, dass die kleinen Äffchen zum Trinken rübergegangen sind und auch hin und her geklettert sind, aber die meiste Zeit doch da gekuschelt haben. Kleine Äffchen müssen kuscheln. Und wenn keine echte Mama da ist, kuscheln sie halt mit der Stoffmama. Lieber als mit dem Drahtgeflecht. Obwohl sie eigentlich ganz fantastische Kletterer sind und sehr gerne auf Drahtgeflechten klettern. Äffchen, die so aufwachsen, sind depriviert. Ja, kriegen nicht die Stimulation, die man normalerweise hat. Und das führt zu einer mangelnden Hirnentwicklung. In den früheren Studien hat man ganz einfach geschaut, ob die alles können, was man normalerweise als Äffchen in einem Alter kann. Oder bei Ratten hat man auch die Gehirne einfach gewogen und die waren leichter. Heute können sie mit bildgebenden Verfahren und auch weniger invasiv das untersuchen. Und dann zeigt sich, dass die normale Hirnentwicklung, die zu einer Ausdifferenzierung führt, immer mehr Verbindungen zwischen den Nervenzellen, dass die deutlich herabgesetzt ist bei Deprivation in Abhängigkeit davon, wie stark und wie chronisch. Das Bild, was Sie bei solchen deprivierten Äffchen sehen, ähnelt dem, was wir im höheren Lebensalter bei degenerativen Hirnerkrankungen sehen. Also schon ein sehr drastischer Effekt. Wenn das Hirn wirklich leichter ist, das ist schon ein sehr drastischer Effekt. Stellen Sie sich vor, Ihr Fernseher funktioniert nicht und Sie heben ihn hoch und er ist leichter. Gott im Himmel, da ist wirklich was los. Aber in den meisten Fällen, wenn man früher einen Fernseher hochgehoben hat, der war nicht leichter und hat trotzdem nicht funktioniert. Und im Hirn ist es genauso. Es gibt sehr viele Dinge, die schieflaufen können, bevor dann so drastische Effekte auftreten. Das sind einfach sehr große Effekte. Man hat viel mehr Forschung dazu gemacht und insbesondere auf den Zusammenhang zwischen sozialen Bindungen und Stress geschaut. Und da kommen jetzt Tier- und Menschenforschung zusammen. Es gibt ein biologisches Bindungsbedürfnis bei Neugeborenen, das gilt für Ratten wie für Menschen. Und das wird beeinflusst von zum Beispiel auch der mütterlichen Mimik. Wenn Sie jetzt eine depressive Mutter haben, zeigt sie wenig Mimik, was für die kleinen Kinder durchaus ein Problem ist. Grundsätzlich aber responsive Mimik der Mutter, mütterliche Feinfühligkeit, adäquates Bindungsverhalten. Das führt unter anderem zur Aktivierung von dopaminergen Fasern im Hirnstamm und Dopamin ist ein wichtiger Neurotransmitter, gerade auch im Belohnungssystem. Es führt zur Ausschüttung von körpereigenen Endorphinen, ja, körpereigene Opiate und Oxytocin, ein Hormon, das man viel mit Vertrauen in Verbindung bringt. Soziale Interaktionen, soziale Emotionen werden jetzt als angenehm erlebt, wenn dieser normale Entwicklungsverlauf da ist. Es gibt Individuen, die das nicht als angenehm erleben und da ist dann auf diesem Weg etwas schiefgelaufen. Wenn Sie soziale Interaktionen als angenehm erleben, wie das im Normalfall ist, bauen Sie ein sicheres Bindungsverhalten auf. Das schützt das Gehirn vor den Schäden, die durch erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen entstehen. Eines der ganz klassischen Stresshormone ist Cortisol. Das gehört in die Familie der Glukokortikoide. Wenn das lange erhöht ist, dann kriegen Sie eine Menge Probleme. Bis hin zum Abbau von Hirnsubstanz, bis hin zum Zelltod in bestimmten Regionen des Gehirns. Davor schützt sichere Bindung. Die erhöht die Stressschwelle, dämpft die Stressantwort und führt zu besseren kognitiven und affektiven Formen der Bewältigung. Experimentell macht man das meistens bei Ratten. Wenn man das macht, kann man erstaunliche Dinge beobachten. Und ich kann das leider nur sehr kurz machen hier, aber das sind für mich einige der tollsten Forschungsarbeiten auf dem gesamten Gebiet der Neurowissenschaften der letzten 30 Jahre. Michael Meany zusammen mit Moshe Schiff in Kanada haben Pflegeverhalten untersucht und auch bei Ratten gilt, nicht alle Mütter sind gleich. Väter übrigens auch nicht, aber wie immer werden die Mütter etwas mehr untersucht. Man kann auch als Rattenmutter Pflegeverhalten zeigen, was positiver ist oder weniger positiv ist. Zum positiven Pflegeverhalten gehört bei Ratten zum Beispiel ein runder Rücken, der erleichtert den Kleinen das Saugen und ganz intensives Lecken und Putzen, während die da saugen. Licking and Grooming. Und das machen nicht alle Ratten gleichermaßen. Und da ich jetzt nicht auf die Details eingehen kann, nur der Hinweis, mit einer ganz bemerkenswerten Serie von Studien haben diese Kollegen an der McGill-Universität in Kanada zeigen können, dass dieses Lecken- und Putzverhalten weitergegeben wird in die nächste Generation auf einem sogenannten epigenetischen Weg. Epigenetisch heißt, da wird was von einer Generation in die andere weitergegeben, aber nicht über das Genom. Es ist nicht in der normalen Erbsequenz drin, sondern in dem, was da drumherum passiert. Da, wo Gene an- und abgeschaltet, mehr oder stärker exprimiert werden, da wirken diese Mechanismen. Und das konnten sie zeigen. Sie konnten zeigen, dass diese frühen Erfahrungen also auf das Verhalten im Erwachsenenalter wirken. Sie konnten zeigen, dass die Genexpression des Glukokortikoidrezeptors, also der Rezeptor, der für die Ausschüttung dieser Stresshormone verantwortlich ist, dass die im Hippocampus, eine Region, die sehr wichtig für Gedächtnisprozesse ist, dass die epigenetisch reguliert wird, also über diese Prozesse drumherum, die man normalerweise genetisch nennt. Mütterliches Pflegeverhalten programmiert stabile Veränderungen dieser Genexpression. Da wird man also früh programmiert. Dadurch gibt es eine verringerte Stressempfindlichkeit im Erwachsenenalter und das wird an die nächste Generation über Verhalten weitergegeben. Mütter, die viel lecken und putzen, geben das an die nächste Generation weiter. Und dann hat er Adoptionsstudien sozusagen gemacht, also hat die Papis ausgetauscht und konnte zeigen, das wird weitergegeben über das Verhalten und nicht über das Genom. Dann konnten sie noch sehr viel weitergehen, konnten zeigen, genau welche Mechanismen bis runter auf die molekulare Ebene beteiligt sind. Es geht um die Mühe, es geht um Veränderungen bei einzelnen Aminosäuren in der Gensequenz. Und die sind identifiziert worden. Das ist meines Wissens nach wie vor der einzige Fall, wo ein Forscher den Weg vom Molekül bis zum Verhalten lückenlos nachvollzogen hat. Ich kenne kein anderes Beispiel. Und das ist fantastisch. Ich denke, die kriegen auch eines Tages den Nobelpreis dafür. Positive Gefühle in der Entwicklung, große Rolle, große Bedeutung fürs Überleben. Positive Gefühle und Gesundheit. Was macht uns gesund, was macht uns krank? Auf einer ganz einfachen Ebene kann man sagen, es kommt auf die Balance an. Es gibt Dinge, die uns krank machen, Dinge, die uns gesund machen. Wenn Sie es jetzt fachchinesisch ausdrücken wollen, können Sie von Pathogen und Salutogen sprechen. Und je nachdem, wo das stärkere Gewicht auf die Waage kommt, sind Sie eher gesund oder eher krank. Das ist ganz verkürzt. Ja. Was sind denn nun solche salutogenen Faktoren? Was wissen wir heute über solche Faktoren? Und ich will mich eben auf die Gefühle konzentrieren. Es gibt mittlerweile eine ganz umfassende Literatur, die zeigt, dass positive Emotionen, aber auch Lachen, Humor, positive Selbstbeobachtung, nicht negative, sondern positive, auch positive Einflüsse hat. Und zwar auf, und das ist eine Liste, die könnte man noch verlängern, das Immunsystem, Herzkrankheiten, der größte Killer in unseren Breitengraden, Krankenhaus- und Arztbesuche, Schlafdauer, Schlafeffizienz, Bewegungsverhalten, eine der wichtigsten Sachen, die wir tun können für unsere Gesundheit, Langlebigkeit, Traumabewältigung, Depressionen, Stressbewältigung, Problembewältigung ganz allgemein. All das wird von positiven Emotionen tatsächlich auch messbar, nachweisbar beeinflusst. Ich kann das natürlich nicht im Detail abarbeiten, aber ein paar Beispiele möchte ich Ihnen geben. Und ich fange gleich mit einem der härtesten Kriterien an, die wir haben, nämlich die Sterblichkeit. Also gibt es einen Einfluss auf die Sterblichkeit. Männer leben in Industriestaaten rund 7 Jahre kürzer als Frauen. Das ist ein bemerkenswerter Befund. In Deutschland aktuell etwa 6 Jahre. Durchschnitt aller Industriestaaten etwa 7 Jahre. Das ändert sich im Laufe der Entwicklung und es ist vor allem eine frühe Sterblichkeit, die bei den Männern größer ist als bei den Frauen. Bei Embryonen haben wir ein Verhältnis von 115 männlichen zu 100 weiblichen. Da gibt es also einen klaren Männerüberschuss noch vor der Geburt. Bei der Geburt hat sich das schon fast, aber eben nicht ganz ausgeglichen, 104 zu 100. Im Alter von 25, das Alter unserer Studierenden sozusagen, da ist es ausgeglichen. Da gibt es gleich viele Männer und Frauen. Mit 85 Jahren gibt es nur noch halb so viele Männer wie Frauen. Da passiert also was. Männer liegen bei fast allen Todesursachen vorne. Innerhalb der Altersgruppen variiert das dann geschlechtsspezifisch, aber egal, wo sie hingucken, sind fast immer die Männer vorne beim Sterben. Ist das biologisch oder ist das durch Verhaltensweisen und damit dann auch letzten Endes durch das Gefühlsleben bedingt? Wie kann ich das untersuchen in einer Welt, wo ich natürlich mit solchen Dingen keine Experimente machen kann? Ein junger Juniorprofessor der Humangeographie hatte eine schlaue Idee. Er hat sich gedacht, wo ist denn wo die Lebensumwelt von Männern und Frauen möglichst ähnlich, damit diese Varianz ausgeschaltet ist? Und dann könnte ich gucken, wie viel davon biologisch ist, von diesem Unterschied. Und dann kam auf die Idee, das könnten doch Klöster sein. Und Mönche und Nonnen. wollte er dann untersuchen. Die haben vergleichbare Lebensbedingungen. Damit ist die Umweltvarianz weitgehend ausgeschaltet. Er hat 12 bayerische Klöster untersucht. Da sind einige unten abgebildet. Und insgesamt 11.624 Nonnen und Mönche. Dazu die Sterblichkeitsdaten geholt. Es gibt noch was für ihn sehr Praktisches bei Klöstern. Die haben sehr exakte Mortalitätsdaten. In ihren Klöstern führen die sogenannte Prozessbücher. Da steht es ganz genau drin. Und er hat das zusammengesammelt. Sie sehen ihn hier auf der nächsten Seite. Oben rechts ist er abgebildet mit zwei seiner Helferinnen. Darunter ist so ein Ausschnitt aus so einem Professbuch. Und nun kommt raus, Mönche und Nonnen werden beide 81 Jahre alt. Rund 81 Jahre alt. Die leben etwa gleich lang. Es gibt noch einen kleinen Unterschied. Etwas weniger als ein Jahr. Der ist immer noch zugunsten der Nonnen. Aber das ist eines von 6 oder 7 Jahren. Wenn Sie es auf Deutschland beziehen, 1 von 6. Biologisch vorgegebene Faktoren können eigentlich nur in einem geringen Umfang verantwortlich sein für diesen Unterschied in der Sterblichkeit. Welche Verhaltens- oder Umweltbedingungen sind wohl relevant? Es gibt einen weiteren Hinweis aus einer anderen Studie in Klöstern, einer anderen Nonnenstudie, in diesem Fall eine Nonnenstudie, wo man sich zunutze gemacht hat, dass die Nonnen, in diesem Fall waren es 180 Nonnen, die schon im höheren Alter waren, die mussten alle beim Eintritt in den Orden etwas über sich schreiben. Und das konnte man untersuchen. Handschriftliche Autobiografien im Alter von 22 Jahren bei Eintritt in den Orden. Die wurden von unabhängigen Untersuchern, die nicht wussten, worum es geht und was die Fragestellung ist und so weiter, einfach angeschaut und es wurde beurteilt, ob da positive Emotionen vorkamen oder nicht in der Autobiografie. Bis zu 10 Jahre höhere Lebenserwartung bei denjenigen, die positive Emotionen in ihrer Autobiografie erwähnt haben. Man kann Quartile bilden, also die untersten 25, die nächsten 25, die dritten und dann die vierten 25% der Verteilung. Und diese Kurve hier, das sind die mit den vielen positiven Emotionen, die Quartile 3 und 4, also die obere Hälfte der Verteilung. Und die Sterblichkeitsraten, Sie sehen, die leben einfach länger, sind von den anderen schon mehr gestorben. Also positive Emotionen. Das ist körperliche Gesundheit, Sterblichkeit. Ich habe ein zweites Beispiel zur psychischen Gesundheit. Unsere Dresdner Prädiktorenstudie. Ich war einige Jahre an der Uni in Dresden, an der TU Dresden. Und in der Zeit haben wir eine große Studie gemacht, eine Längsschnittstudie, um psychische Gesundheit, ihre Einflussfaktoren und so weiter zu untersuchen. Damals sah die Skyline noch nicht ganz genauso aus, weil zum Beispiel die Frauenkirche eben echt noch nicht gestanden hat. Als ich dahin kam, war das echt nur ein kleiner Stummel und da drumherum ein großes Trümmerfeld. Auch der Engel hier oben auf der Zitronenpresse war noch nicht da und dies sah alles auch noch ganz anders aus und beim Schloss fehlten diverse Türme. Aber es war trotzdem schon eine schöne Stadt. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben eine prospektive Längsschnittstudie, also in die Zukunft gerichtet, Leute weiter untersucht. 2 Wellen im Abstand von rund 1,5 Jahren. Wir waren repräsentativ für die jungen Frauen in Dresden. Und wir haben das Alter 18 bis 25 genommen, weil das ist das Haupt-Erstauftretensalter psychischer Störungen für Frauen. Depressionen, Ängste und so weiter treten am allermeisten da neu auf. Wir haben eine sogenannte Baseline gemacht, alle untersucht. 1881 mit kompletten Daten. Und was haben wir da erfragt? Wir haben ein sogenanntes strukturiertes Interview gemacht, wo wir geguckt haben, welche psychischen Störungen da sind im gesamten bisherigen Lebensverlauf und in den letzten 7 Tagen. Und dann haben wir eine umfangreiche Batterie an Fragebögen und Ratingskalen genommen. Und das Ganze haben wir dann später nochmal wiederholt und wir haben mit einer aberwitzigen Arbeit, das war wirklich sehr viel Arbeit, doch 3/4 wieder gekriegt. War ein Riesenaufwand. Und ich werde sowas so schnell nicht wieder machen. Das war echt. Und dann unter Dresdner Bedingungen. Ja. 18% hatten nur ein Telefon damals. Und die Adressen waren grundsätzlich falsch, die da beim Meldeamt waren. Und die Ernst-Thälmann-Straße hieß natürlich nicht mehr so. Sie war jetzt entweder schon wieder unter Adolf Hitler oder dann doch Kaiser Wilhelm. Also es war schon auch praktisch schwierig. Was wir gemacht haben, ist, wir haben 5 Gruppen von sogenannten Prädiktoren angeschaut. Also die protektiven, die positiven Faktoren. Dann Stress, dann Coping, wie gut gehe ich mit Problemen um. Kognitive Verzerrungen, interpretiere ich die Welt richtig oder falsch. Und sogenannte Psychopathologie, habe ich schon depressive oder andere Symptome. Dass die da unten einen Einfluss haben, das weiß man, das ist mehr wie eine Kontrollvariable mitlaufen lassen. Da wir das zweimal hier und da untersucht haben, können wir Prädiktoren für die sogenannte Inzidenz anschauen, also das Neuauftreten neuer Probleme. Und, was mich hier jetzt mehr interessiert, auch für die Remission, für das Weggehen von Problemen. Welche von diesen Variablen sagen nun vorher, ob jemand ein neues Problem kriegt oder eines, was er schon hat, los wird? Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine der häufigsten psychischen Störungen ist die Phobie, spezifische Phobie. Wir hatten eine ganz ordentliche Zahl an Phobikern hier, neu auftretende Phobikern. Und von den 5 Gruppen von Vorhersagefaktoren fanden wir, sagen 3 tatsächlich das Neuauftreten vorher. Nämlich schlechteres Bewältigungsverhalten, kognitive Verzerrungen, so im Sinne von Spinnen sind gefährlich oder so etwas. Ne? Psychopathologie sagt Inzidenz vorher. Sagen die gleichen Faktoren auch die Remission vorher, also wie man wieder gesund wird? Das ist nicht der Fall, sondern das sind die protektiven Faktoren und nur diese. Die anderen sagen alle nichts vorher, wenn es ums Gesundwerden geht. Also krank werden und gesund werden auf unterschiedlichem Weg. Und fürs Gesundwerden sind die protektiven Faktoren, die positiven Faktoren wichtig. Und das war zum Beispiel positive psychische Gesundheit und mehr positive Emotionen. Das haben wir auch bei einer zweiten Störung nochmal wiederholt, die sogenannte Sozialphobie. Menschen, die übertriebene Angst vor der negativen Bewertung durch andere Menschen haben. Auch hier finden wir, dass kognitive Verzerrungen und Psychopathologie das Neuauftreten vorhersagen. Das Coping in diesem Fall war nicht signifikant. Aber die protektiven Faktoren, das Gesundwerden. Systematisch unterschiedliche Faktoren für krank und gesund werden. Das sind nicht die gleichen Wege, krank werden und gesund werden. Ein Beispiel, ganz konkret, auch aus dieser Studie, Schutz vor dem neuen Auftreten von Depressionen, eine der häufigsten psychischen Störungen überhaupt, auch eine der schrecklichsten, wenn man sie hat. In dieser Studie, dieses Mal eine Stichprobe von rund 1500, haben wir geguckt, ob diese Schutzfaktoren hier wirklich Schutzfaktoren sind. Selbstkompetenz ist sozusagen psychochinesisch für Selbstvertrauen, gutes Selbstvertrauen, Lebenszufriedenheit, allgemeine positiv definierte psychische Gesundheit. Ich fühle mich insgesamt gesund. Und soziale Unterstützung. Das ist nicht, ob Sie Sozialhilfe kriegen oder nicht, sondern haben Sie Leute, an die Sie sich wenden können, wenn Sie ein Problem haben, denen Sie vertrauen, die Sie mögen. Und das geht vielleicht in beide Richtungen und so weiter, auf die Sie sich verlassen können. Und was ich Ihnen hier zeige, ist die Verringerung des Risikos für eine Depression. Neu auftretende Depression. Und für alle diese Faktoren gilt, sie haben einen positiven, schützenden Effekt. Ihr Risiko, wenn Sie ein gutes Selbstvertrauen haben, ist 2,5-mal geringer, eine Depression zu kriegen. Wenn Sie Lebenszufriedenheit eher besser sind, 3-mal geringer, genauso für positiv definierte Gesundheit. Und soziale Unterstützung ist bei der Depression das Wichtigste. 5-mal geringeres Risiko, eine neue Depression zu kriegen. 5-mal geringer, wenn Sie eine gute soziale Unterstützung haben. Übrigens, Frauen sind da besser als Männer, aber Frauen haben trotzdem mehr Depressionen. Es ist nicht immer ganz einfach, das zu erklären. Ich gebe noch ein konkretes Beispiel, hier diese positiv definierte psychische Gesundheit, was ist das? Wenn Sie Gesundheit versuchen, positiv zu definieren, wird es manchmal schwierig. Oft hat man das so gemacht, dass man gesagt hat, ich bin nicht depressiv, ich bin kein Alkoholiker, kein Schizophrener, ich habe keinen Krebs und keine Herzkrankheit, ich muss gesund sein. So. Das ist eine negative Definition. Ja. Statt dass man das positiv ausdrückt, drückt man aus, was man alles nicht hat. Wenn Sie versuchen, psychische Gesundheit positiv zu definieren, dann wird das manchmal schwierig. Aber wir haben eine kleine Skala gefunden, die das doch ganz gut tut. Und Sie können das als Selbsttest sozusagen jetzt gerade mal anwenden, wenn Sie Lust haben. Es sind eine Reihe von Fragen und je mehr Ja-Antworten, desto gesünder sind Sie. Ich sage auch gleich dazu, es gibt fast niemanden, der immer Ja sagt. Ja, also 100% perfekt ist da keiner von uns. Ich genieße mein Leben, ich bin oft unbeschwert und gut aufgelegt, fühle mich von Leuten, die mir wichtig sind, gemocht und verstanden. Alles in allem bin ich zufrieden mit meinem Leben, allgemein bin ich zuversichtlich, kann mich schnell und sicher entscheiden. Solche Dinge sind es, die positive psychische Gesundheit ausmachen. Das ist sozusagen die allgemeine Konstitution. Das ist ähnlich wie beim Körper. Sie können insgesamt eine gute körperliche Gesundheit haben und trotzdem gerade jetzt mal eine Grippe haben. Aber mit einer guten Konstitution kommen Sie schneller wieder raus. Mit einer guten allgemeinen psychischen Gesundheit kommen Sie schneller aus der Depression wieder raus. oder sie kriegen sie gar nicht erst. Wenn das alles so einen Einfluss hat, stellt sich die Frage, wie kann man das erklären? Ansätze zur Erklärung. Es ist keine Erklärung zu sagen, das passiert im Gehirn. Das ist nur eine Beschreibung. Und an der Stelle würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, was denn die bunten Bilder vom Gehirn nun eigentlich für einen Erklärungswert haben. Es gab vor längerer Zeit, vor ungefähr anderthalb Jahrhunderten, sehr populär die Phrenologie, die Hirnkunde, wo man Knubbel am Gehirn, am Kopf abgetastet hat, am Schädel und davon hat ableiten wollen, ob man denn zum Beispiel sehr gewissenhaft ist oder ob man sehr fleißig ist oder nicht. Und wenn Sie hier eine kleine Delle hatten, dann waren Sie nicht so fleißig. Während wenn Sie einen Knubbel hatten, dann waren Sie ziemlich fleißig. Heute lachen wir darüber. Es ist nicht grundsätzlich anders als das, was wir heute etwas weiter drinnen im Gehirn so machen. Ja? Der Erklärungswert davon ist begrenzt. Einen viel besseren Erklärungswert haben zum Beispiel evolutionäre Theorien. Und die Evolutionstheorie ist wahrscheinlich eine der am allerbesten belegten wissenschaftlichen Theorien und eine der wirkungsmächtigsten. Ich bin auch etwas heiser, das fällt mir schwer. Ich versuche lauter zu reden, danke für den Hinweis. Also die Evolutionstheorie ist eine der wichtigsten wissenschaftlichen Theorien, auch einer der am besten belegten, sehr wirkungsmächtig. Und die sagt uns auch hier was über unsere Gefühle. Warum sind wir so, wie wir sind? Das hat mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun. Und wenn man will, kann man die in mehreren Stadien beschreiben. Wir waren erst Jäger und Sammler, und zwar ziemlich lange. In Wirklichkeit übrigens waren wir sehr viel mehr Sammler als Jäger. Aber der Mensch neigt zur Selbstheroisierung und sagt, wir waren die großen Jäger, wir haben vor allem gesammelt. Wie auch immer, das haben wir ganz lang gemacht. Dann wurden in einigen Ecken der Welt Landwirte entdeckt, kam die Landwirtschaft auf. Das hat sich dann ausgebreitet. Dann kam in ganz wenigen Ecken der Welt, unter anderem hier, die Industrie. Und manche Leute sind der Auffassung, dass das Bildschirmzeitalter schon noch ein weiteres Neues ist. Ich denke, das wird man erst in der Zukunft sagen können. Ja. Aber nehmen wir mal an, das sei so, dann können wir jetzt schauen, wie lange war die Menschheit in diesen verschiedenen Stadien. Wir waren ungefähr 120.000 Generationen, wir und unsere Vorläufer, Jäger und Sammler. 500 Generationen Landwirtschaft, an der Stelle, wo die Landwirtschaft am ältesten ist, das ist das, was Sie heute so viel im Fernsehen sehen, Nordirak und Nordsyrien, der fruchtbare Halbmond nannte man das. Dort hat man das entdeckt, das ist ungefähr 12.000 vor Christus gewesen, das hat sich über eine Weile hingezogen. Hier ist es deutlich später passiert natürlich. Also im längsten Fall 500 Generationen, nicht 120.000, sondern 500. Industrie 10, das ist dann, wenn Sie nach Birmingham gehen und wenn Sie hier ins Ruhrgebiet gehen, müssen Sie schon eine abziehen. Ja? Und TV und PC nochmal eine. Jetzt sind wir Menschen gar nicht so gut darin, große Zahlen uns wirklich vorzustellen. Wahrscheinlich, weil in unserer Urhorde sehr selten mehr als 100, 150 Individuen waren. Es gibt recht begründete Aussagen, dass wir konkret uns Zahlen über 150 nicht gut vorstellen können. Über 1000 mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Von daher muss uns irgendwie veranschaulichen, und ich versuche das mit dieser Uhr. Wenn unsere Menschheitsgeschichte um Mitternacht angefangen hätte und bis 12 Uhr mittags gedauert hätte, also 12 Stunden insgesamt, ja, auf einmal rund um die Uhr, dann wären wir bis 11.57 Uhr Jäger und Sammler. In den letzten 3 Minuten hätten wir die Landwirtschaft an den Stellen, wo sie am allerlängsten da ist, entwickelt. In den letzten 3 Sekunden die Industrie und in der letzten Drittelsekunde Bildschirme. Wir sind für eine andere Welt gebaut, als für die, in der wir leben. Wir sind, das sieht man beim Übergewicht zum Beispiel, für das Überleben von Hungersnöten gut vorbereitet und nicht für das Überleben von Supermärkten. Ja? Und das gilt auch bei anderen Dingen, zum Beispiel bei Risikowahrnehmung, wo wir systematisch Fehler machen. Deswegen funktioniert die Börse so toll, weil sie immer einen Dummen haben, das falsch einschätzt. Und das ist interessanterweise die Mehrheit. Die Mehrheit liegt sehr häufig daneben. Das sehen Sie bei den aktiv gemanagten Börsenfonds zum Beispiel. Also es gibt eine Vielzahl von Beispielen, warum wir nicht ganz ideal für diese Welt sind. Es gibt allerdings auch Dinge von früher, die sehr wohl sehr gut funktionieren, auch in der heutigen Welt. Und dazu zählen unsere Gefühle. Und da gibt es evolutionäre Übereinstimmung. Bei Mensch und Affe zum Beispiel. Auch Affen lachen. Auch Affen freuen sich, wenn sie gekitzelt werden. Und nicht mehr, wenn es zu dolle wird. Menschen, Affen, haben da erstaunliche Übereinstimmung. Von daher also die Frage, was ist die evolutionspsychologische Funktion von Emotionen? Ich habe sehr viele Jahre meines Lebens sehr viel über negative Emotionen geforscht, die auch sehr wichtig sind. Und da fand ich immer, ist doch ganz klar, wofür gibt es die? Negative Gefühle fokussieren das Verhaltensrepertoire ganz direkt und ganz kurzfristig. Und was sie tun ist, sie warnen vor Gefahren, bereiten schnelles Handeln vor. Die berühmte Kampf- oder Fluchtreaktion. Ja? Dafür sind die da. Und wenn da irgendwo ein gefährliches Wesen ist, das ist natürlich hier nicht ganz historisch korrekt, dass das die Dinosaurier gewesen sind, dann ist es sehr viel besser gewesen, wenn sie nicht noch über 20 andere Sachen nachgedacht haben, sondern sofort fokussiert und sofort entscheiden, ist der zu groß, muss ich weglaufen, oder ist der klein, kann ich den fressen. Ja? Eins von beiden und los geht's. Aber wie ist denn das mit positiven Gefühlen? Die haben eine ganz andere Funktion. Positive Gefühle erweitern das Verhaltensrepertoire. Das ist ihre evolutionäre Aufgabe. Und das tun sie aber indirekt und langfristig, also nicht so schnell. Wer positive Emotionen hat, wenn sie Leute fragen, was würden sie jetzt gerade gerne tun? Jemand, der Angst hat, sagt, nix wie weg hier. Jemand, der positive Gefühle hat, sagt, ich würde gern Lass lesen, ich würde gerne mal wieder tanzen, ich möchte gerne singen, ach, ich habe schon lange nicht mehr das und das gemacht. Ja? Also sie haben ganz viele Ideen, was sie dann machen wollen. Psychologen machen sowas in Versuchen und dann kommt es immer sehr schön raus. Sie haben also eine Erweiterung des Verhaltensrepertoires und das hat dann jetzt Konsequenzen. Das ist die Broaden and Build-Theorie von der amerikanischen Psychologin Barbara Fredrickson. Mittlerweile in North Carolina, in Chapel Hill. Zwei Teile, broaden und build, broaden, erweitern, verbreitern. Positive Emotionen wie Freude, Zufriedenheit, Interesse, Liebe, verbreitern das aktuelle Denk- und Handlungsrepertoire, vielfach gezeigt inzwischen. Und build, dadurch werden zum Teil dauerhaft, aber nur zum Teil, Ressourcen aufgebaut. Körperliche, intellektuelle, behaviorale, zwischenmenschliche und so weiter. Ich fasse die Forschung, die es dazu gibt, jetzt nochmal schnell zusammen. Negative Emotionen steigern meistens die Sympathikuserregung, ne? Die berühmte Kampf- oder Fluchtreaktion, stärkeres Herzklopfen und so weiter. Sie engen die Aufmerksamkeit ein, zum Beispiel auf potenzielle Gefahrenreize. Sie fördern spezifische, vorgebahnte Denk- und Handlungstendenzen wie Kampf oder Flucht. Schnelles Ablaufen eines Programms ist hier richtig effizient, wenn Sie als Frosch überleben wollen. Ja? Wenn ein großer Storch in der Nähe ist, gibt es Studien, die zeigen, dass der Unterschied zwischen denen, die gefressen werden und denen, die nicht gefressen werden, unter 10 Millisekunden ist. 6, 7, 8 Millisekunden machen den Unterschied. Dann müssen sie ganz schnell springen. Wenn sie ebenfalls ganz, ganz schnell springen, aber nicht ganz so schnell, dann sind sie weg. Also dann müssen sie sehr schnell sein. Die entstehen entwicklungsgeschichtlich häufig in lebensbedrohlichen Situationen. Positive Emotionen, ganz anders. Sie bremsen die Sympathikuserregung, das geht runter. Sie erweitern die Aufmerksamkeit. Was ist denn hier alles Spannendes drumherum? Alles ist schon bunt hier. Ja? Sie fördern ungewöhnliche Denk- und Verhaltensmuster, Flexibilität und Offenheit für Informationen. Sie steigern die Präferenz für Variabilität. Nicht immer das Gleiche, sondern nochmal was anderes. Mensch, das habe ich ja noch nie probiert. Reduzieren perseverierende, also immer wiederkehrende Entscheidungs- und Handlungsmuster. Menschen unter Stress neigen zum Perseverieren, machen immer genau das, was sie sowieso schon gemacht haben. Haben wir schon immer so gemacht. Ja, solche Dinge. Das wird durch positive Emotionen eher unterbunden. Und sie entstanden entwicklungsgeschichtlich vermutlich seltener in lebensbedrohlichen Situationen, sondern wahrscheinlich eher bei Spiel, Exploration, Reproduktion oder Pflege. Ja. Positive Emotionen deaktivieren Hirnregionen, die relevant sind für Trauer und Depression, zum Beispiel der rechte präfrontale Kortex, für Angst und Aggression, Teile der Amygdala, Mandelkern, für soziale Urteile, wo man sich die ganze Zeit Gedanken macht, oh, was denken die bloß von mir, für Theory of Mind oder Mentalizing, diese wiederum diese Idee, boah, was geht bloß in den anderen vor und was denken die von mir. Und Bindungsgefühle aktivieren Regionen des Belohnungssystems und hemmen Regionen, die für negative Emotionen und kritische Bewertungen wichtig sind. Der Aufbau von Ressourcen, den versuche ich auf diese Weise nochmal darzustellen. Also, Sie freuen sich, sie sind fröhlich. Sie müssen ja nur mal ein Kind sehen, die geballte Lebensfreude, die da drin steckt. Geht raus und natürlich wird gespielt, aber sofort, ist doch klar. Ne? Also wird gespielt. Und was passiert, wenn ich nun spiele? Dadurch baue ich Ressourcen auf. Zum Beispiel, wie passt das zusammen? Wie bauen wir dies oder machen wir jenes? Intellektuelle Ressourcen. Klettern, toben, Purzelbäume schlagen. Es gibt erstaunliche Zahlen. Meine Frau erzählt mir immer dazu, wie viele Kinder heutzutage keinen Purzelbaum mehr machen können. Ja. Also körperliche Ressourcen, Persönlichkeitsressourcen und auch soziale Ressourcen, Freundschaften und anderes. Also, das ist die Funktion positiver Emotionen. Wenn das alles so wichtig ist und wirklich so einen Einfluss bis hin zur Sterblichkeit hat, was können wir jetzt also tun? Und ich habe schon gesagt, es gibt keine Wundermittel. Aber es gibt ein paar einfache Tipps. Und die würde ich gerne Ihnen jetzt weitergeben, in der Hoffnung, dass Sie vielleicht was damit anfangen können. Fangen wir an mit nochmal einer sehr interessanten Beobachtung im Alltagsleben. Wenn man ambulante Untersuchungen macht, heißt das in unserer Sprache, rausgeht, guckt bei den Leuten zu Hause, wie ist das Verhältnis zwischen positiven und negativen Emotionen im Alltag? Dann stellen wir fest, dass ein normaler, gesunder Mensch ungefähr 3-mal mehr positive als negative Emotionen hat. Wir brauchen beides. Aber ein gesunder Mensch hat sehr viel mehr positive als negative. Sobald ich über dieses 3-zu-1-Verhältnis hinauskomme und mehr Negatives habe, werde ich depressiv. Was kann ich tun, um dieses Verhältnis zu erhöhen? Naja, theoretisch, ich könnte negative Emotionen abbauen, oder? Und das geht auch, das tun Psychologen ganz oft. Dezentrieren heißt, nicht sich darauf konzentrieren, sondern zur Kenntnis nehmen, dass man das hat, aber irgendwie vorbeiziehen lassen und sagen, aber es gibt auch noch anderes. Positive Neubewertung von Stresserfahrung. Salopp gesagt, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Ausschüttung von Botenstoffen des Belohnungssystems stimulieren. Das wäre das, was die Pharmaindustrie gerne möchte. Positive Emotionen durch Vorstellungs-, Gedächtnis- oder Zielübungen induzieren. Das ist was, was wir im nächsten Jahr den Studierenden der Ruhr-Uni anbieten werden, jedenfalls einen Teil davon. Aufmerksamkeit auf positive Erfahrungen lenken. Bias heißt, das ist wie eine Art Verzerrung, aber diese Verzerrung ist eine positive. Und Verhaltensweisen fördern, die mit Reziprozität einhergehen. Wenn Sie anderen was Gutes tun, tun die Ihnen auch was Gutes und beide fühlen sich besser. Das sind einige der häufigen Sachen. Das ist alles sehr abstrakt. Und ich wollte ja konkret werden. Von daher also jetzt doch 2 konkrete Tipps, was wir alle brauchen. Und ich weiß, da sind etliche enttäuscht, weil es ist Bewegung. Wir brauchen Bewegung. Wir sind Bewegungstiere. Der Mensch ist gebaut für, schätzen die Leute, die sich damit speziell befassen, für ungefähr 25, vielleicht sogar 40 Kilometer leichten Trab am Tag. Wer von uns macht das schon? 25 Kilometer leichter Trab am Tag. Es gibt auch Leute, die sagen, es sollten 40 sein. Der Marathon jeden Tag. Allerdings nicht so schnell, wie die das machen, sondern laufen. Das Programm heißt eigentlich, Bewegung garantiert, Essen vielleicht. Sie wissen, wie es heute heißt, oder? Heute ist das krasse Gegenteil. Wir brauchen Bewegung. Die besten Formen von Bewegung sind Gehen. Auch Radfahren ist nicht schlecht, es sei denn, die Straßen sind zu gefährlich. Schwimmen ist physiologisch ziemlich gut, aber braucht doppelt so lang, um den gleichen Effekt zu erzielen, wie schnell es geht. Und mein Tipp an Sie wäre, wir alle brauchen jeden Tag Bewegung. Wir brauchen Ausdauer, Kraft und Alltagsbewegung. 3 Dinge braucht der Mann und die Frau. Alltagsbewegung. Die Zahl der Fernbedienungen in einem Haushalt korreliert ganz hoch mit dem Übergewicht der Haushaltsmitglieder und mit dem Depressionsniveau. Das sind nennenswerte Korrelationen. Ja. Also, wir brauchen Bewegung und da brauchen wir Ausdauersport. Wie geht das? Sie brauchen eine halbe Stunde, in der Sie bis zum Schwitzen kommen, aber immer noch einen ganzen Satz rausbringen können, ohne dass Sie zwischendurch noch Luft schnappen müssen. Der Satz muss nicht von Thomas Mann sein, der darf kurz sein. Aber ein kurzer Satz, ohne dass Sie zwischendurch noch Luft schnappen, aber Sie müssen schwitzen. Wenn Sie jung sind, können Sie sofort loslegen. Wenn Sie älter sind, gehen Sie kurz zu Ihrem Hausarzt. Der soll nochmal sagen, ob es irgendwas gibt, was Sie vielleicht vorher abklären sollten. Aber in der Regel, selbst wenn was da ist, müssen Sie halt etwas langsamer aufbauen. In der Regel muss das jeder machen. Und wie oft? Gut, wenn Sie die 25 Kilometer jeden Tag nicht hinkriegen, und ich gehe davon aus, ich schaffe das auch nicht, 3 bis 4 Mal die Woche die halbe Stunde ist das, was Sie brauchen. 3 bis 4 Mal die Woche. Die Bewegungsleute sagen, 5 Mal ist auch klasse, ist noch ein bisschen besser. 6, 7 Mal ist nicht besser. Die Nationalmannschaft, bevor das große Spiel ist, wird nicht am Tag vorher kräftig nochmal sich verausgaben, sondern nochmal einen Ruhetag einlegen. Also 3 bis 4 Mal ist gut. Gehen Sie da drunter, erhalten Sie die Fitness nicht und bauen auf keinen Fall weiter auf. Jetzt verrate ich Ihnen das, was die Bewegungsleute nicht verraten. Sie können, wenn Sie 3 bis 4 Mal regelmäßig machen, können Sie monatelang auch mit 2 Mal auskommen. Nicht weiter sagen. Das wird deswegen nicht gesagt, weil von 3 nach 2 geht es auch sehr schnell nach 1 nach 0. Und deswegen haben Fitnessstudios immer diese tollen Angebote. Fast nichts, Stupperdings. Und das verteilen sie. Und ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber es ist eine irrsinnig hohe Zahl von Leuten, die nur 1, 2 Mal hingehen und dann nicht wiederkommen. Das dürften weit über 90% sein oder so etwas, nicht? Also, wir brauchen das für die Ausdauer. Okay, können wir vielleicht in der Diskussion gleich aufnehmen? Machen wir das? Ja. Auf die Kraft wollte ja nächstes kommen und dann auch auf den Alltag. Wir können das vielleicht gleich auch nochmal in der Diskussion aufgreifen. Aber ich hatte bisher jetzt von der Ausdauer gesprochen und jetzt haben Sie gerade noch auf die Kraft auch hingewiesen und das ist auch wichtig. Krafttraining ist wichtig, unter anderem ganz besonders für Frauen, um nicht nur eben Muskelmasse zu erhalten und alles mögliche andere, sondern auch die Knochen. Und es gibt die große Volkskrankheit der Osteoporose. Also sollten Sie das kombinieren. Das können Sie aber nicht in der gleichen halben Stunde tun. Und es ist wahrscheinlich sinnvoll, dass Sie manchmal mehr Kraft und manchmal mehr Ausdauer machen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ich will auch noch auf das Drittes kurz hinweisen, nämlich die Alltagsbewegung. Ich hatte das von den Fernbedienungen gesagt. Alltagsbewegung sehr, sehr wichtig. Und es gibt auch Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass da Abläufe und Muster sind, die durch die anderen beiden nicht ersetzt werden können. Das heißt, wenn Sie bei sich feststellen, Sie decken den Tisch zum Abendessen und Sie machen das so schön, dass Sie alles auf ein Tablett bringen und dann nur einmal gehen müssen, ist wahrscheinlich nicht so gut, ist besser 4-mal hin und her laufen. Besser als das. Treppen steigen bis zum 3. Stock, am besten doch ohne Fahrstuhl und all diese Dinge. Jetzt, wenn Sie mit Ernährungs- und Bewegungsspezialisten sprechen, haben die natürlich immer ganz viele Vorschläge, wie es am allerbesten ist. Das Problem ist, dass fast niemand durchhält. Die allermeisten Leute halten nicht durch. Und jetzt spreche ich dann eher als Psychologe und nicht als Bewegungswissenschaftler. Ich finde, es ist besser, wenn Sie das 4. Beste wirklich machen, als wenn Sie das allerbeste nicht machen. Und das 2. Beste nicht und das 3. Beste auch nicht. Von daher würde ich mal sagen, suchen Sie sich etwas, was Sie machen können. Und wenn das Beste für Sie das Schwimmen ist, aber das liegt Ihnen nicht so oder das Schwimmbad in der Nähe wurde geschlossen oder es dauert Ihnen zu lang, dann machen Sie was anderes. Das, was Ihnen Spaß macht und was Sie lebenslang durchhalten können, denn das brauchen Sie. Jetzt hatte ich schon darauf hingewiesen, die meisten Leute brechen ab und da gibt es einen ganz wichtigen Tipp. Und es ist sehr schade, dass es den Leuten nicht von vornherein gesagt wird. Beim Sport gibt es 2 Motivationsphasen. Ganz wichtig. Die erste dauert bis zu 10 Wochen. Und in dieser Zeit brauchen Sie eine sogenannte extrinsische Motivation. Muss von außen kommen. Dann müssen Sie sagen, das mache ich, damit ich später mal besser. Das ist eine schwache Figur. Wir wissen, Menschen werden nicht gut motiviert über was, das später irgendwann mal nützlich ist. Aber da muss man sehr stark durchhalten. Weil die Tätigkeit selber bringt kein Wohlbefinden. Und da wird Sport eben falsch verkauft. Da wird den Leuten immer gesagt, das ist gut für dich, du wirst das sehen. Geh dahin, du wirst sehen, wie toll das ist. Dann gehen sie dahin und was passiert, wenn sie Sport machen das erste Mal? Oh, eieiei, das tut aber weh. Dann sind sie vielleicht besonders braver und gehen das zweite Mal hin und sagen, oh, tut es noch mehr weh. Beim 3. Mal tut es schon weh, bevor sie reingehen. Und wer hält das durch? 3 bis 4 Mal die Woche, hatte ich gesagt, bis zu 10 Wochen. 30, 40 Mal erleben sie, das tut weh, statt dass das so toll ist, wie Jane Fonda behauptet. Ja, machen Sie nicht. Das machen Sie nur dann, wenn man Ihnen gesagt hat, da kommt noch eine 2. Phase. Da ändert sich das, und zwar drastisch. In dieser 2. Phase gibt es Wohlbefinden durch die Körperaktivität. Dann macht Ihnen das, während Sie das tun, Spaß. Nicht nachher, ist sowieso toll, sondern schon währenddessen. Und wenn Sie es nicht tun können, fehlt Ihnen was. Sie haben das Gefühl, Himmel, Herrgott, ich muss dringend mal wieder. Ja? Sie haben eine intrinsische, von innen kommende Motivation. Die Verstärkung kommt durch die unmittelbare positive Konsequenz der Aktivität. Sie müssen sich nicht sagen, das mache ich, damit ich in 30 Jahren vielleicht keinen Herzinfarkt kriege, sondern Sie sagen sich, das mache ich, weil ich mich dann gut fühle. Genau deswegen. Wir Menschen werden von kurzfristigen, deterministischen Konsequenzen gesteuert. Also das, was sofort auf uns wirkt und mit großer Sicherheit. Nicht von langfristigen, probabilistischen. Also das, was irgendwann vielleicht mal kommt, völlig egal. Deswegen gibt es auch die Leute, die jede Menge Atommüll produzieren zum Beispiel, die irgendwann vielleicht mal Probleme machen. Jetzt im Moment ist es schön warm bei uns in der Bude oder ähnliches. Also das ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn man den Leuten das sagt, kann man Abbruchraten drastisch verringern. Wir haben in einer Studie mit einer einfachen, einer einzigen Intervention die Abbruchrate bei einem Sportprogramm auf ein Viertel gesenkt. Einfach nur mit solchen Informationen. Ja, also es lohnt sich, diese Infos zu geben. Sport ist also wichtig, aber wir machen es trotzdem nicht. Dann kommen, wenn man fragt, warum, ach, ich habe nicht so viel Zeit, gerade weil ich so viel Stress habe, kann ich es ja gerade nicht. Ist es wirklich so? Es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Es gibt ein paar hilfreiche Infos. Eine ist, überlegen Sie mal, wie viel Fernsehen Sie gucken und wie viel Zeit das kostet und wie Sie sich danach fühlen im Vergleich zu anderen Sachen. Probieren Sie es mal aus. Probieren Sie es mal aus. Und halten Sie diese 10 Wochen durch. Und jetzt nochmal unter uns, meistens dauert es nur 6 Wochen. Und mit 10 Wochen sind Sie am sicheren Ende. Dann ist bestimmt da. Ja? Man muss also einen Belohnungsaufschub erdulden können. Das nennen wir im Englischen Delay of Gratification, eine wichtige Fähigkeit, Belohnungsaufschub. Und das leitet zu meinem anderen Tipp über. Um Sport aufzubauen, müssen Sie in der Lage sein, Belohnung aufzuschieben, einige Wochen. Danach kommen Sie in eine Phase, da macht es sofort Spaß. Dieser Belohnungsaufschub ist eine ganz bemerkenswerte Eigenschaft und es gibt tolle Untersuchungen dazu. Ich war einige Jahre an der Stanford-Universität, damals war Walter Michel dort und der hat folgende Untersuchung gemacht. Das Marshmallow-Experiment, vielleicht haben Sie auch schon mal von gehört, oder? Ist auch witzig. Marshmallows, kleine Süßigkeit, in Amerika sehr populär. Versuchsleiterin bringt einen Jungen hier rein, der sitzt gleich an diesem Stuhl und da kriegt er dann einen Marshmallow. Und die Aufgabe ist nun, überleg dir doch mal, ob du den jetzt sofort essen willst oder ob du ein Weilchen aushalten kannst, dann gehe ich nochmal einen zweiten holen, dann kriegst du 2. Musst aber warten. Wenn du nicht wartest, gibt es den zweiten nicht, dann gibt es den hier. Den kannst du jetzt aber auch sofort essen, wenn du willst. Aber guck doch mal, ob du aushalten kannst. Aufschieben, ja? Und Sie sehen hier ein Beispiel, da kriegt er den. Jetzt sitzt er davor und es gibt Filme, die sind unglaublich süß anzuschauen, wie er so macht. Ja. Es geht aber auch noch weiter. Ah, der junge Mann ist sehr tapfer und ja, es ist wie ein Actionfilm, ist sehr, sehr spannend. Dann riecht er dran, geht dann weg, dann gar nicht. Ja. Dann geht es noch weiter, was er alles tut und wie er rumreißt. Dann fängt er an, so ganz schnell hin und her mit dem Kopf zu machen. Dann hat er ihn schon fast im Mund und macht so. Ja. Und ganz am Ende hat er durchgehalten. Sie kommt, sie gibt ihm den zweiten und er schnappt die sich und beide gleichzeitig im Mund. Voll. Er hat es geschafft. Er ist einer von denen, die es geschafft haben. Es lässt sich zeigen, dass Menschen, die das gut können, im späteren Leben in vielen Situationen erfolgreicher sind als Menschen, die das nicht gut können. Man muss manchmal auf Ziele hinarbeiten können über längere Zeit. Das ist sehr wichtig. Beim Sport lohnt sich das. Es lohnt sich auch in anderen Bereichen. Aber es kommt um einen Preis. Und deswegen ist der zweite Tipp wichtig. Und viele Menschen machen das falsch. Wir arbeiten, gerade wenn wir Akademiker sind zum Beispiel oder anspruchsvolle Jobs machen oder Sportler sind oder leistungsorientiert sind, arbeiten wir auf lange Ziele hin. Je besser wir das können, desto erfolgreicher werden wir sein, aber um einen Preis. Dass wir nämlich uns vernachlässigen. Was wir auch brauchen, sind alltägliche positive Aktivitäten. Jeder von uns muss jeden Tag mindestens einmal eine positive Sache nur für sich tun. Sie dürfen gerne auch was für andere tun, aber das ist ein anderes Budget. Nur für sich eine Sache jeden Tag. Und das sind dann Kleinigkeiten, alltägliche Dinge. Sie können nicht jeden Tag eine Weltreise machen, das ist natürlich toll. Es geht um Kleinigkeiten im alltäglichen Leben. Und die sind immer individuell. Niemand kann Ihnen sagen, was gut für Sie ist. Also wenn ich Ihnen jetzt vorschreiben würde, machen Sie doch mal eine Kerze an beim Abend, das ist doch so schön romantisch. Und sie haben das gar nicht so gerne. Sie sagen, machen Sie doch mal ein richtig schönes Vollbad mit irgendwas. Und sie sagen, ich dusche viel lieber. Das müssen Sie selber wissen. Da kann man helfen, indem man so Listen gibt mit Möglichkeiten. Mal fotografieren, mal barfuß laufen, Zeitung lesen. Es gibt Leute, die mögen das gar nicht gerne, andere machen das sehr gerne. Radfahren, Spiele spielen, im Chor singen. Es gibt viele, viele. Diese Liste hat über 250 Einträge. Und jetzt suchen sich Sachen raus, wenn sie nicht von alleine einfällt. In der Depressionstherapie ist das sehr wichtig. Was wir tun, ist zu wenig, zu selten und zu wenig bewusst. Gerade jetzt die Eltern unter Ihnen, überlegen Sie doch mal, wann haben Sie das letzte Mal für sich persönlich etwas Positives getan? Nicht für Ihre Lieben. Und hier haben wir gerade bei Frauen ein Problem. Die sagen, ich habe was Tolles für meine Familie gekocht, habe 2 Stunden da gestanden, in 10 Minuten was gegessen. Das ist nicht gemeint. Etwas Egoistisches für uns selber. Wir tun zu wenig. Und die, die besonders leistungsstark sind, können das besonders gut lange aufschieben. Sie werden jahrelang dafür belohnt. Und dann kommt der sogenannte Burnout, weil man die positive Seite nicht hat. Was wir brauchen ist, regelmäßig und sowohl spontan wie geplant. Ja? Die Sonne scheint so schön, jetzt setze ich mich raus. Spontan. Ja? Geplant, ich möchte dies und das gerne tun. Nehmen Sie sich das vor, machen Sie das und tun Sie es bewusst und genießen Sie bewusst. Nur so können Sie die Balance dann in die richtige Richtung kippen. Und das sind 2 Dinge, die jeder von uns tun kann. Bewegung, positive Aktivitäten und am besten fangen Sie heute an. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sagt Erich Kästner. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus